Hallo meine Lieben, ich grüße euch herzlich hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel und heute gibt es kein langes Intro, sondern einen Beitrag zum Weltfrauentag. Das ist ein Mitschnitt aus einer Keynote, die ich gehalten habe für einen Kunden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Stell dir vor, du wachst in einer Welt auf, in der dein Telefon zu groß ist für deine Hände. Und die Temperatur im Büro ist immer ein bisschen zu kalt und frierst den ganzen Tag. Der Bürostuhl hat einen zu hohen Oberkörperteil und du versuchst ihn richtig einzustellen. Das Ergebnis ist, dass du entweder mit den Füßen nicht auf den Boden kommst oder dass der Oberkörper nicht richtig in die Schale passt. Du bist Polizeibeamter und deine Weste passt nicht. Und der Rucksack, den du tragen musst, der schmerzt an deinen Schultern nach kurzer Zeit. Stell dir vor, du sitzt in einem Auto und du musst ganz, ganz weit vorne sitzen, direkt vor der Scheibe, damit du das Lenkrad und die Pedale erreichst. Und der Sicherheitsgurt, der ist super unbequem über deiner Brust. Stell dir vor, der Spiegel in fast jedem Hotel auf der Welt ist immer ein bisschen zu hoch und du kannst dich eigentlich nicht richtig betrachten beim Zähneputzen oder beim Kämmen oder beim Fertigmachen. Stell dir vor, du wirst krank und die Medikamente, die dir dein Arzt verschreibt, machen dich ja schwindelig und du fühlst dich total überdosiert oder es passiert absolut gar nichts und du fühlst dich unterdosiert. Du googelst deine Symptome, aber nichts trifft so richtig auf dich zu. Wenn dir irgendeine dieser Situationen davon bekannt vorkommt, dann bist du wahrscheinlich eine Frau. Habt ihr das schon einmal erlebt, dass sich euer gesamtes Weltbild an einem einzigen Tag verändert hat? Weil ihr natürlich immer davon ausgegangen seid, dass das, was ihr für die Realität haltet, so wie ihr die Welt wahrnehmt, die echte Welt ist. Dieser kleine Moment, kurz bevor euch klar wird, dass diese Schablone, durch die ihr die Welt betrachtet, eine Schablone ist und eben nicht die Realität. In diesem kleinen Moment, da zerbricht ein Vorurteil. Im Englischen nennen wir diese Vorurteile auch Verzerrungen oder Bias. Und ich werde jetzt auch immer mal wieder beim Wort Bias bleiben. Bitte verzeiht mir, wenn ich da in die englische Sprache abrutsche. Es ist einfach der treffendste Begriff. Bevor ich euch ein bisschen mehr dazu erzähle, gibt es ein Beispiel, an dem klar wird, was ist ein Bias und warum ist das so? Und ich möchte euch kurz erzählen, warum es in meinem Leben ganz persönlich wichtig ist für mich, ein bisschen über Bias zu erzählen. Ich bin in Nürnberg geboren und aufgewachsen als eine der Jüngsten in einer großen Familie und ich habe eine Universität besucht und bin später in eine Wissenschafts- und in eine Managementkarriere gegangen. Ich bin in dieser Welt aufgewachsen und auch erzogen worden, die ich gerade beschrieben habe. In dieser Welt oder vielmehr unserer Welt, die für und von Männern geschaffen wurde. Und der Moment, in dem damals meine große Verzerrung zersprungen ist, die werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Denn ich habe gemerkt, durch meine Beratungszeit, durch meine Zeit in der Wissenschaft, das sind sehr männerdominierte Bereiche in verschiedensten Branchen, die Logistik, Banken, Versicherungen, Pharma, das war alles sehr, sehr männerdominiert, dass diese Welt einen Standard hat. Und dieser Standard ist für Männer gemacht und nicht für Frauen. Und wenn man eben aus der Reihe tanzt und quasi ein anderes Geschlecht hat, dann fällt einem irgendwann auf, dass es diese Schablone gibt und dass wir diese Verzerrung haben. Und das haben nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Auch wir Frauen denken Standard männlich. Ja, in dem Moment, in dem mir das klar geworden ist, das war während ich geforscht habe am menschlichen Gehirn, da habe ich beschlossen, dass ich das verändern möchte. Und deswegen gibt es diesen Beitrag heute hier, denn ich möchte ein bisschen diesen Aha-Moment in jedem hervorrufen. Aha, okay, es gibt also einen Bias, wir haben eine Verzerrung. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass wir die nächsten Minuten miteinander haben und ich euch ein paar Beispiele geben kann. Ja, was ist also ein Bias und warum ist es so wichtig, darüber etwas zu wissen? Also, wir haben gesagt, es ist eine Art Verzerrung oder eine Voreingenommenheit. Ein Bias ist genau das, nämlich wir können sagen, das ist eine kognitive Illusion. Das ist also etwas, was unser Gehirn für das Richtige oder das Wahre hält, um eine schnelle Entscheidung zu treffen. Wir hatten schon öfter über das Unterbewusstsein gesprochen, das sich mit Gästelisten behilft oder mit Reizwörtern, mit Mustern, mit Aufmerksamkeitssteuerung. Das ist im Prinzip genau das. Wir nehmen Abkürzungen, damit wir unseren Alltag unbeschwert leben können, damit wir schnell agieren können und beispielsweise nicht über der Frage, was wir heute anziehen, Wochen und Monate und Stunden verbringen, um uns zu entscheiden. Deswegen nehmen wir diese Abkürzungen. Also, ein Beispiel für einen Bias. Wir stellen uns vor, oder du stellst dir vor, du bist auf einem Basar und du siehst einen Schal und der gefällt dir und du möchtest den gern kaufen. Und du fragst den Ladenbesitzer, ja, hey, was kostet der Schal? So, der sagt 50 Euro. Der Kontext ist, du stehst auf einem Basar. Das heißt, es ist ein Ort, an dem man normalerweise handelt für den finalen Preis und jetzt beobachte mal dein Gehirn. Was denkst du über die 50 Euro? Ist das in Stein gemeißelt oder denkst du dir, naja, 50 Euro, wahrscheinlich kostet er ungefähr die Hälfte. Ich schau mal, dass ich ihn auf 25 drücken kann. Vielleicht wird es vielen von euch so gehen. Was wäre aber, wenn der Ladenbesitzer ein ganz ehrlicher Ladenbesitzer wäre und er von Anfang an sagt, der Schal kostet 25 Euro? Was würdet ihr euch dann denken? Würdet ihr denken, ja, passt? Oder würdet ihr denken, naja, dann vielleicht kriege ich 12 oder 13 Euro draus? Ihr seht also, wenn ihr da ja, euer Gehirn beobachtet, die erste Information, die in dem Fall eine Zahl ist und die in unser Bewusstsein tritt, erste Schnipselchen an Informationen, die hat einen enormen Einfluss auf unsere Entscheidungen und in dem Fall auf Schätzungen von Preisen zum Beispiel. Wir nennen diesen Bias den Anker-Bias, Anchoring Bias im Englischen, weil wir eben mit einer hohen Zahl ankern und weil diese Zahl bestimmt, wo wir in der Mitte dann landen werden. Wenn ich anfange mit 70 Euro, werde ich bei der Hälfte 35 landen. Wenn ich mit 150 einsteige, werde ich bei 75 landen. Das heißt, der erste Anker ist in dem Fall der entscheidende, wo ich zum Schluss rauskomme. Und das ist quasi ja jetzt ein sehr allgemeiner Bias gewesen. Jetzt kommen wir zu einem, der ja, mich sehr betroffen macht und einer, bei dem ich mir vorgenommen habe, dass ich diesen Bias in mir verändern möchte. Der Bias heißt Brilliance Bias, also der Brillanz, die Brillanzverzerrung im Deutschen, etwas holprig. Worum geht's da? Wir wissen jetzt also, was ein Bias ist und dieser Brilliance Bias, der entstand über die Jahrhunderte hinweg und zwar assoziieren wir heute Attribute wie brillant, intelligent, genial, schlau, smart und so weiter, kulturell und geschichtlich mit Männern. Wir konnten jahrhundertelang an den Universitäten keine Frauen diskriminieren oder ausschließen, weil sie schlichtweg nicht da waren. Das heißt, der ganze Intelligenzapparat, der lief weitestgehend nur mit Männern ab. Und das hat sich in unseren Köpfen festgesetzt, wurde weitergegeben. Wir haben ein Narrativ erzeugt, in dem wir Schlauheit und Intelligenz mit Männern assoziieren. Und diese Ergebnisse lassen sich heute auch noch in ganz vielen Studien und Tests finden. Was passiert jetzt also, wenn wir diesen Brilliance Bias in unseren Schulen, unseren Kindern beibringen? Natürlich unterbewusst, aber wir bringen denen bei. Und wir haben zum Beispiel ein Narrativ aufgebaut, das für naturwissenschaftliche Fächer, Physik, Mathe, Chemie, bleiben wir mal bei Mathe, dass es dafür eine besondere Intelligenz braucht, um diesem Fach gut zu sein. So, jetzt nehmen wir beides zusammen. Werden dann eher kleine Jungs oder kleine Mädchen im Mathe-Test erfolgreich sein, wenn wir ihnen eben erzählen, dass sie dafür besonders schlau sein müssen? Ich glaube, wir alle kennen die Antwort und das sagt auch die Studienlage. Vor allem kleine Jungs bestehen diese Tests. Und ja, wir haben eine Selbstselektion, das heißt auch Geschlechter interessieren sich für unterschiedliche Dinge. Und ja, es gibt Anlagen in Gehirnen, aber die spiegeln definitiv nicht das wider, was wir da in diesen Tests finden. Das ist eine enorme Verschiebung. Also was passiert, wenn wir diesen Brilliance Bias entlang von Abschlussklassen, Ausbildungen, Studiengängen und dann den ersten Jobs verfolgen? Was passiert da mit unserer Gesellschaft? Wer klettert die Karriereleiter hinauf? Und ein Beispiel, wenn die Mehrheit in einer unteren Führungsebene männlich ist, wen unterstützen die vor allem mehr? Wir sehen das in Tests, sie unterstützen vor allem Männer. Wer entscheidet über die Besetzung von Designteams in Firmen? Und welche Produkte erfinden solche Unternehmen dann? Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist die, jeder Apple-User oder iPhone-Besitzer wird es kennen, die Apple Health App. Das ist so ein kleines weißes Kästchen mit einem roten Herz drin. Das ist eine Native-App von Apple, also eine, die man nicht löschen kann, die kommt quasi mit. Und ja, was soll die sein? Im Prinzip ist das so eine Idee eines digitalen Gesundheitsassistenten. Das heißt, wir können da biometrische und Gesundheitsdaten festhalten und mit aufnehmen und verfolgen und können dann gucken, ob wir zum Beispiel gesund schlafen oder uns genügend bewegen, solche Scherze. So, und die Apple Health App, da kann man auch ganz, ganz viele andere Gesundheitsparameter mit aufnehmen, außer Schlaf und die Anzahl der Schritte pro Tag. Zum Beispiel die Kupferaufnahme pro Tag über die Nahrung. Ich kann allerdings zum Beispiel nicht meinen Menstruationszyklus darin tracken. Schauen wir uns das beides mal an. Also ganz ehrlich gesprochen, ich habe absolut gar keine Ahnung, wie viel Kupfer ich pro Tag aufnehme. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, wo ist denn eigentlich viel Kupfer drin, in Brokkoli oder in Pilzen? Ich müsste nachlesen, ich hätte keine Ahnung. Ich habe also wirklich absolut gar keine Ahnung, wie viel Kupfer ich am Tag zu mir nehme. Allerdings würde ich auch fast schätzen, dass die Kupferaufnahme pro Tag einen geringeren Einfluss auf meine generelle Gesundheit hat als meine Hormone, die meinen Zyklus steuern, ja, aber vor allem auch meinen Stoffwechsel, meinen Schlaf, meine Reaktion auf Stress, meine Fruchtbarkeit, mein Immunsystem und last but not least meine mentale Gesundheit. Das heißt, diesen Zyklus im Auge zu behalten, ist extrem elementar für die Gesundheit bei Frauen. Und wenn wir uns die Weltbevölkerung anschauen mit ja, etwa 50%, dann hat, also 50% der Weltbevölkerung hat oder hatte oder wird irgendwann mal einen solchen Zyklus besitzen. Und dann ist es für mich wirklich nicht verständlich, warum wir Daten über dieses wichtige Instrument, über diesen Zyklus in dieser allgemeinen Gesundheits-App nicht aufnehmen können, während ich einen vergleichsweise unwichtigen Faktor wie die Kupferaufnahme pro Tag tracken kann. Ja, warum ist das so? Große Frage. Schätzungsweise waren einfach keine weiblichen Softwareentwicklerinnen in Apples Designteams. Wenn wir also tiefer graben, finden wir einen riesengroßen Mangel an Wissen über Frauen. Wir nennen das Ganze den Gender Data Gap und es gibt ein wunderbares Buch von einer Wissenschaftsjournalistin mit Namen Caroline Perez. Sie hat ein riesengroßes Werk zusammengefasst an, ja, an Beispielen für dieses Gender Data Gap, also für den Datenmangel, den wir eigentlich haben über das Leben und die Gesundheit von Frauen. Ja, und der Ursprung dieser ganzen Diskrepanz, der liegt wie immer sehr viele Hunderte, fast 1000 Jahre zurück. In der Zeit so um Aristoteles hatten wir mal eine ganz brillante Idee als Menschheit. Und zwar hatten wir uns überlegt, wir müssen eine Referenzperson erschaffen, die für alle steht. Und diesen Menschen haben wir erschaffen, das ist der sogenannte Referenzmann oder Reference Man, den gibt es immer noch. Und der hat folgende Eigenschaften. Er ist kaukasisch, also auch das eine Minderheit in der Weltbevölkerung. Ich würde sagen, das ist nochmal ein ganz anderer Talk für einen ganz anderen Tag. Er ist 1,75 groß, wiegt etwa 70 Kilogramm und er hat eine Superpower. Und die heißt, er repräsentiert alle Menschen. Ja, eigentlich steht er nicht für alle, sondern eben nur für Männer. Aber das haben wir eben sehr, sehr lange Zeit ignoriert. Und rund um diesen Mann sind nun Gebäude und öffentliche Verkehrsmittel entstanden. Wir haben nach seinem Vorbild Autos designt und Handys und Apps und Werkzeuge und Rucksäcke und Bürostühle und Küchen und Arbeitskleidung und ach, Medikamente. Alles um diese Referenzperson, den Reference Man. Und es gibt zum Beispiel diesen bekannten Möbeldesigner Le Corbusier, der hat in der vergangenen Zeiten festgehalten, dass 5/6 des Referenzmanns etwa eine Frau ist. Also der hat festgehalten, dass eigentlich eine Frau ein kleinerer Mann ist auf dem Markt. Und er hat auch gesagt, dass wir Möbel und Gebäude designen müssen, die zu den Menschen passen, die sie benutzen, was ja eine brillante Idee ist. Aber er sagt, eine Frau ist eben 5/6 Mann. Und hier startet eben ein weiterer Bias, eine Verzerrung, nämlich dieser Standard-männlich-Bias. Also, dass wir denken, es gibt einen gesellschaftlichen Standard und der ist eben männlich. Und die Folge davon ist, dass wir eben einen weiblichen Körper oder eine weibliche Kundenwahl oder die Nachfrage einer Frau oder eines medizinischen Bedarfs einer Frau, das wird als geringerer oder als kleinerer Bedarf eines Mannes angesehen. Und dieser sogenannte Default Male Bias oder eben Standard Männlich Bias, der wird auch Henry Higgs Effekt genannt. Ganz nette, da hat man eine nette Figur gefunden, die diesen Namen gibt für diesen Effekt. Und zwar ist Henry Higgs eine Figur aus dem Roman und dann später Musical und Film Madame Butterfly. Und der hat gesagt, warum können Frauen nicht ein bisschen mehr sein wie Männer? Dann wäre die Welt leichter. Also der Standard ist Männer. Es gibt die andere Frage, warum Männer nicht ein bisschen mehr sein können wie Frauen, die stellt sich nicht. Und wenn wir das durch die Literatur, durch die Kunst, durch die Politik, durch die Geschichte hinweg verfolgen, dann wird uns immer mehr klar, wir haben eine Welt gezeichnet, in der die Frauen sich an diesem Standard Male, an diesem Male, Default Male Bias zu orientieren haben. Übrigens aber natürlich auch die Männer. Nur bei denen fällt es nicht so auf, weil sie eben in diese Schablone besser passen. Ja, das Buch an der Stelle von Caroline Perez, das verlinke ich natürlich in der Infobox. Einige prägnante Beispiele habe ich mitgebracht, meine beiden Lieblingsbeispiele. Beispiel Nummer 1 betrifft die Medizin. Wir führen Studien durch zur Wirksamkeit und zu Nebenwirkungen von Medikamenten. Und diese Studien werden vor allem an Männern getestet. Der Prozentsatz an getesteten Frauen in sämtlichen klinischen Studien, die wir so tun oder unternehmen, ist wirklich sehr gering. Und wenn man sich eine Indikation ausgreift, wie zum Beispiel den Herzinfarkt, dann kann man da viele Daten drüber sammeln. Also etwa 50% der Herzinfarkte treten bei Frauen auf, ist jetzt sehr grob. Und der Herzinfarkt ist außerdem die häufigste Todesursache bei Frauen in Europa und in den USA. Also es scheint ein großes Ding zu sein, auch bei Frauen. Und wir wissen jetzt natürlich, dass das kardiovaskuläre System, also das Herz-Kreislauf-System bei Männern und Frauen unterschiedlich ist und auch der Stoffwechsel. Das heißt, es ist keine besonders große Überraschung, dass wenn wir einen Herzinfarkt haben, der sich bei Frauen sehr viel anders in Symptomen zeigt als bei Männern. Also wir haben große geschlechtsspezifische Unterschiede bei Symptomen. Ja. Ist jetzt erstmal kein großes Problem. Es stellt sich jetzt nur die große Preisfrage, an welchen Körpern bringen wir Ärzten bei, einen Herzinfarkt zu diagnostizieren? An welchen Symptomen bringen wir ihnen das bei? An männlichen Körpern. Etwa 5-mal mehr häufiger als an weiblichen Körpern. Das fängt schon an mit den Medizinbüchern und den Bildern, die dort abgedruckt sind, über die Modelle, also Kunststoffmodelle, es geht weiter zu den Leichen, die seziert werden, später dann eben bis in die klinischen Studien hinein 5-mal häufiger Männer als Frauen. Und letztendlich die Medikamente, also Herzmedikationen, die wir auf den Markt bringen, die werden getestet nach klinischen Studien, man in der ersten Runde an Zellen, in Zellkultur, vor allem an männlichen Zellen, dann an Tieren, an männlichen Ratten und Mäusen. Und später dann an menschlichen Menschen auch, aber vor allem an männlichen Menschen. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass eine Frau, die in ein Krankenhaus kommt, eine große Chance hat, ein großes Risiko trägt, dass sie fehldiagnostiziert wird. Und es gibt ein etwa doppelt so hohes Risiko für Frauen, bereits in einem Krankenhaus zu sterben, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden. Ja, die Antwort, warum viele der Research Institutes, also der Institute, die diese klinischen Studien machen, keine Frauen inkludieren in ihre klinischen Reihen, die ist oft relativ einfach und relativ platt. Frauen sind einfach zu kompliziert und Männer, deren Körper verändert sich nicht über den Monat hinweg, deswegen kann man mit denen die Studien einfacher durchführen. Aber auch das ist eigentlich eine viel zu kurz gegriffene Antwort, denn, ja, wie gesagt, 50% der Weltbevölkerung. Und es ist also nicht verwunderlich, dass diese Tatsache Auswirkungen hat auf das Wohlbefinden, auf die medizinische Behandlung, auf die Genesung von Frauen auf der ganzen Welt. Und wer das gerne selber einmal testen möchte, ob wir einen Default Male Bias in der Medizin haben, der tut mir bitte den Gefallen und googelt einmal das Wort Heart Attack oder Herzinfarkt und schaut sich dann die Google-Ergebnisse an, die Google-Bilderergebnisse. Und ja, ihr werdet wahrscheinlich den Eindruck bekommen, dass nur kaukasische Männer mittleren Alters Herzinfarkte bekommen. Beispiel Nummer 2, Autos. Ja, Deutschland ist eine Autonation. Autos werden für Männer und vor allem für männliche Körper entworfen. Auch nach männlichen Designstandards und Kriterien. Das heißt, auch die Ästhetik ist eher an den männlichen Kundenbedarf orientiert, aber vor allem auch an männlichen Körpern. Sämtliche Tools in der Armatur, sämtliche zu bedienenden Elemente im Auto sind an die Größe eines männlichen Körpers angelehnt. Und wir testen das auch mit männlichen Dummies. Das heißt, die Gewichtsverteilung von den Dummies, die entspricht dem eines Mannes. Aus diesem Grund ist es sehr wahrscheinlich, dass Frauen bei einem Unfall schwerer verletzt werden als ihre Männer im selben Auto. Also wenn man da mal wirklich präzise Zahlen nennen möchte, dann sind wir bei 47% ist die Wahrscheinlichkeit höher im selben Unfall, dass eine Frau schwer verletzt wird und 17% höher, dass sie stirbt im Vergleich zu Männern. Niemand hat bisher einen Sicherheitsgurt entworfen, der bequem über Brüsten sitzt, geschweige denn für schwangere Frauen ungefährlich ist. Ist wirklich ein sehr trauriger Fakt, aber die Sterblichkeitsrate von Kindern im Mutterleib, wenn Schwangere einen Unfall erleiden, ist erschreckend hoch. Ich habe da immer dieses Bild im Kopf, wir sind zwar auf dem Mond gelandet vor vielen Jahrzehnten, aber wir können bis heute keinen Sicherheitsgurt entwerfen, der schwangere Frauen schützt und das ungeborene Leben. Es gibt noch unendlich viele Beispiele. Wir sprechen über die Frauenquote, die meiste unbezahlte Arbeit auf diesem Planeten leisten. Frauen sind in fast allen hohen Führungspositionen des gesellschaftlichen Lebens unterrepräsentiert und so weiter und so fort. Aber darum geht's nicht. Es geht jetzt mehr darum, warum machen wir das und was können wir tun? Ja, genau. Erste Frage, warum machen wir das? Wir sind doch eigentlich intelligente Menschen und wir wissen so viel mehr als alle Menschen zuvor in der Evolution. Also warum genau machen wir das immer so weiter? Da kann sich jeder, glaube ich, selber kritisch fragen, warum tun wir das? Wir tun das, und das ist jetzt mein Erklärungsversuch, wir tun das aufgrund unserer Voreingenommenheiten, unserer Biases. Und diese Bias in unseren Köpfen, über die wir uns nicht bewusst sind, dass wir sie haben, die formen Rollenbilder in der Gesellschaft. Wie zum Beispiel, Männer sind intelligent. Und das ist dann quasi das Narrativ, die Geschichte, die wir hinausgehen in die Gesellschaft, in die Schulen, in die Unternehmen. Das heißt also, wenn wir im Narrativ etwas verändern wollen, das ist dann eine richtig schwere Arbeit, denn die kommt aus unseren Gehirnen, aus unseren Rollenbildern, die wiederum auf unsere Biases zurückgehen. Es ist also, und das ist meine tiefe Überzeugung als Neurowissenschaftlerin, viel effektiver, dass wir uns bewusst machen, dass wir diese Bias in unseren Gehirnen haben, in unserer Wahrnehmung. Und wenn wir uns darüber bewusst werden, ist das der erste Schritt, um das zu verändern. Denn dann ist uns auf einmal klar, hey, wir haben hier einen Bias, wir schauen durch eine Schablone. Und dann können wir den ersten Schritt gehen in Richtung Veränderung. Das ist auch der Grund, warum ich mir Gedanken dazu gemacht habe. Wir haben am 8. März letzte Woche den Internationalen Weltfrauentag gefeiert. Und das ist nicht ein Tag, an dem wir Blumen und Pralinen möchten, wir Frauen, sondern wir möchten einen gleichwertigen Platz am Tisch. Wir möchten, dass die Schablone mal mindestens aufgedoppelt wird. Und da sprechen wir noch nicht von Menschen, die sich beispielsweise keinem biologischen Geschlecht zugeordnet haben und so weiter. Ich denke also, das ist der perfekte Moment an diesem historischen Tag, dem 8. März, das Bewusstsein darauf einmal zu lenken und zu schärfen, dass wir diese Bias haben und uns der Tatsache bewusst zu werden, dass wir das verändern können, indem wir eben darüber nachdenken und wissen, ich habe das auch, Männer wie Frauen. Denn die Hälfte unserer Gesellschaft ist weiblich. Die Kollegen, die sind oft Kolleginnen, die Kunden sind oft Kundinnen. Und jeder kann auf seinem persönlichen Reise den ersten Schritt machen. Stellt euch vor, ihr wacht auf in einer Welt, in der das Telefon in jede Hand passt. Die Temperatur im Büro, die kann besprochen werden, je nachdem, wer drin sitzt, und man kann sich austauschen, wärmer, kälter. Stell dir vor, du bist Polizistin und deine Weste schützt dein Leben, wenn du angeschossen wirst. Stell dir vor, du sitzt in einem Auto und du kannst sowohl das Lenkrad als auch die Gaspedal als auch sämtliche Armaturen erreichen und du musst nicht direkt vor der Scheibe sitzen. Und du hast einen Sicherheitsgurt, der bequem sitzt. Stell dir vor, du wirst krank und die Medizin, die dir dein Arzt verschreibt, hilft dir, dich besser zu fühlen. Stell dir vor, in der Schule wird dir nicht ein Standardkörper beigebracht, sondern eine ganze Vielzahl an Körpertypen, die alle unterschiedlich sind, aber alle gleichwertig. Stell dir vor, wir könnten diese Welt erbauen. Stell dir das vor. Und dann die gute Nachricht, wir können diese Welt erbauen und wir können heute damit anfangen. Ich danke euch. Macht's gut.